Wenn trotz aller Plackerei die Ernte auf dem Feld missrät oder wenn trotz allen Einsatzes unser Geschäft ohne unser Verschulden nicht läuft, dann gibt es das Leid, das uns die Ungewissheit auferlegt, weil wir nicht wissen, wann, wie und wo vielleicht Widrigkeiten auftreten werden. Wir alle kennen die dadurch entstehenden Ängste und Unsicherheiten. Und dann ist da das Leid, das alles, was wir tun, untergräbt, nämlich das Leid der Unzufriedenheit, das selbst dann entstehen kann, wenn wir alles erreichen, worum wir uns bemühen. All das sind alltägliche Erfahrungen für uns Menschen, die wir das Glück ersehnen, aber nicht leiden wollen. Und als würde das noch nicht ausreichen, ist es außerdem noch so, dass ausgerechnet jene Erlebnisse, die wir im Allgemeinen als wohltuend, lustvoll und angenehm ansehen, selbst wieder zu einer Quelle des Leidens werden. Sie versprechen Befriedigung, aber sie liefern sie nicht. Ein Phänomen, das wir schon bei der Erörterung des Glücks ansprachen. Wenn wir genau hinsehen, stellen wir sogar fest, dass wir solche Erfahrungen nur insoweit angenehm empfinden, als sie weiteres Leid kompensieren, etwa wenn wir essen, um den Hunger zu stillen. Wir nehmen einen Bissen, dann einen zweiten, dritten, vierten, fünften und wir genießen das Gefühl, das sich dabei einstellt. Doch schon bald kommt der Punkt, an dem wir das Essen eher als unangenehm empfinden, obwohl die Speise noch dieselbe ist und wir noch derselbe Mensch sind. Wenn wir gar nicht aufhören, dann wird es uns schließlich schaden, so wie uns so ziemlich jeder irdische Genuss schadet, den wir bis zum Exzess betreiben. Darum ist Zufriedenheit unabdingbar, wenn wir glücklich werden wollen. All diese Ausprägungen des Leidens sind ihrem Wesen nach unvermeidbar. Ja, sie gehören zum Leben an sich. Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts dagegen unternehmen können. Ich will aber auch nicht sagen, dass die Frage der ethischen Disziplin damit nichts zu tun hat. Die buddhistische wie auch andere indische Religionsphilosophien sehen das Leid als Auswirkung des Karma. Daraus aber zu schließen, wie es viele Menschen in Ost und West gleichermaßen tun, dass alles, was wir erleben, vollkommen vorherbestimmt ist, ist absolut falsch. Und noch weniger darf uns das als Ausrede dienen, um uns in irgendeiner Situation aus der Verantwortung zu stehlen. Da der Begriff des Karma offenbar in die Alltagssprache eingegangen ist, dürfte es sinnvoll sein, einen Blick auf seine Bedeutung zu werfen. Das Wort stammt aus dem Sanskrit und heißt Tat oder Handlung. Es bezeichnet eine aktive Kraft in dem Sinn, dass der Verlauf zukünftiger Ereignisse von unseren heutigen Handlungen beeinflusst werden kann. Anzunehmen, dass Karma sei so etwas wie eine unabhängig existierende Energie, die den Verlauf unseres ganzen Lebens bestimmt, ist schlicht falsch. Wer erschafft das Karma? Wir selbst. Was immer wir denken, sagen, anstreben, tun oder unterlassen, wir erschaffen Karma. Während ich jetzt zum Beispiel schreibe, erschafft die bloße Handlung neue Bedingungen und verursacht irgendein anderes Ereignis. Meine Worte erwecken eine Reaktion im Kopf des Hörers. Bei allem, was wir tun, gibt es Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Wenn wir essen, wenn wir arbeiten, aber genauso, wenn wir uns entspannen, immer haben wir es mit den Auswirkungen von Handlungen zu tun, unseren Handlungen. Das ist Karma. Wir können daher nicht einfach resignierend die Hände zum Himmel strecken, wenn wir uns einem unvermeidbaren Leid gegenübersehen. Wenn wir alle Widrigkeiten einfach dem Karma anlasten, dann ist das genauso, als würden wir uns völliger Hilflosigkeit ergeben. Aber wenn das so wäre, dann hätten wir keinerlei Grund zur Hoffnung und könnten ebenso gut gleich für das Ende der Welt beten. Mit dem richtigen Verständnis von Ursache und Wirkung erkennt man, dass wir nicht nur nicht hilflos sind, sondern im Gegenteil sehr viel tun können, um das Erleben unseres Leidens zu beeinflussen. Alter, Krankheit und Tod sind unausweichlich. Doch was die Qualen durch negative Gedanken und Gefühle angeht, so können wir zweifellos frei entscheiden, wie wir darauf reagieren. Wir können zum Beispiel weniger gefühlsbetont und dafür mehr vom Kopf her an sie herangehen und unsere Reaktion auf diese Weise in den Griff bekommen. Andererseits können wir uns über unser Missgeschick auch einfach nur grämen. Das ist allerdings frustrierend und lässt blockierende Gefühle entstehen, sodass unser Seelenfrieden dahin ist. Wenn wir unsere Neigung, auf Leid negativ zu reagieren, nicht zu beherrschen lernen, dann bringt sie weitere negative Gedanken und Empfindungen hervor. Es besteht also eine deutliche Beziehung zwischen dem Einfluss, den das Leid auf unser Herz und unseren Geist hat, und unserer Ausübung innerer Disziplin. Wenn uns ein Unglück oder etwas Tragisches widerfährt, was mit Sicherheit immer wieder der Fall sein wird, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn wir es mit einem anderen Vorfall vergleichen oder uns an eine ähnliche oder noch schlimmere Situation erinnern, in die wir oder jemand anderes einmal geraten sind.